Wir haben hier noch eine Frage, auf die ich noch eingehen soll, möchte. Und zwar ist eine recht gute Frage, muss ich sagen. Johannes 6, Vers 39. Es geht um die Frage des Verlorengehens bzw. Umkommens. 639, ich lese ab 37, alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Und den, der zu mir kommt, den werde ich auf keinen Fall hinaustun. Weil ich aus dem Himmel niedergekommen bin, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich schickte. Dieses ist aber der Wille des Vaters, der mich schickte, dass ich nichts verderben lasse von dem, was er mir gegeben hat, sondern es zur Auferstehung bringe am letzten Tag. Also hier ist klar gesagt, dass der Herr das Werk, das er anfängt, auch vollendet. Das steht ja auch in Philipper 1, Vers 6. Der Herr wird den nicht verderben lassen, der zu ihm gekommen ist. Hier waren es konkret natürlich zuerst einmal die Jünger. Er würde sie auferwecken am letzten Tage. Er würde sie also ans Ziel führen. Vers 40, dies ist der Wille dessen, der mich schickte, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe und ich werde ihn zur Auferstehung bringen am letzten Tage. Jetzt war die Frage, ja, aber wenn jetzt jemand weggegangen ist von Christus, dann würde es da ja heißen, dass er ihn nicht ans Ziel gebracht hat. Dieses ans Ziel bringen ist ja nicht ein Automatismus. Dieses ans Ziel bringen hängt ja auch damit zusammen, dass derjenige, der zu Jesus gekommen ist, auch an Jesus Christus glaubt. Also das muss man hier voraussetzen. Die Parallelstellen zeigen das ja auch. In Johannes 17, Vers 11, betet der Herr Jesus, heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast. Der Vater hat sie ihm gegeben und doch musste Herr Jesus beten, dass der Vater sie bewahren möge. Der Herr Jesus wusste, dass es kein Automatismus ist. Er wusste, dass die Jünger in einer schweren Krise entgegenkommen werden. Hier konkret Petrus und seine Freunde. Aber grundsätzlich gilt das ja für alle. Der Herr hat jedenfalls hier gebetet, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, so wie wir eins sind. Als ich bei ihnen war in der Welt, bewahrte ich sie in deinem Namen. Die du mir gegeben hast, beschützte ich. Und keiner von ihnen kam um, als nur der Sohn des Verderbens. Man könnte genauso sagen, wieso hat denn der Herr Jesus den Judas nicht bewahrt? Hätte doch auch bewahren müssen. Der wurde nämlich auch dem Herrn Jesus gegeben vom Vater. Judas war genauso wie alle anderen ein Apostel. Er wird aufgeführt, als der Herr Jesus in Markus 10, als er dort spricht von den Schafen und von den Wölfen, sagt er, da werden die Schafe aufgeführt. Die Schafe, da wird der Judas in Matthäus 10, ich schicke sie wie Schafe unter die Wölfe. Und der Judas war ein Schaf, nicht ein Wolf. Und man hätte jetzt sagen können, da hätte der Herr Jesus doch auf den Judas auch aufpassen müssen. Wieso hat er denn auf ihn nicht aufgepasst? Der Herr Jesus hat schon auf ihn aufgepasst. Der hat sogar sehr viel getan. Der hat bis zum Schluss hat um ihn geworben. Zum Schluss fragt noch, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? Warum sagt er denn das? Weil er ihn gewinnen wollte. Einer von euch ist ein Teufel, sagt er. Aber dieser Judas wurde zu einem Teufel, das heißt zu einem Lästerer, zu einem Verleumder. Er wurde dazu. Judas hat hier innerlich aufgegeben, sein Vertrauen auf Jesus Christus zu setzen. Also er wurde nicht bewahrt, weil er selber sich nicht bewahren lassen wollte. In 1. Timotheus, 1. Timotheus 4, Vers 16, lesen wir, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, bleibe beharrlich bei ihnen, denn indem du dieses tust, wirst du sowohl dich selbst bewahren und retten, als auch die, die dich hören. Timotheus kann sehr viel dazu beitragen, dass er bewahrt bleibt. Das Wort für retten heißt bewahren und retten. Bei meiner Übersetzung wird es so übersetzt. Du wirst sowohl dich selbst bewahren und retten, als auch die, die dich hören. Also Timotheus kann hier schon selber etwas beitragen. Und sein Beitrag ist, dass er Acht gibt auf sich selbst. Das heißt, dass er sich, dass er die Sache nicht locker nimmt und dass er bei Christus bleibt, dass er nicht sich verführen lässt. Im Judasbrief ähnlich. Judasbrief, Vers 20. Aber ihr, Geliebte, indem ihr euch selbst aufbaut und mittels eures heiligen Glaubens, aber ihr, Geliebte, indem ihr euch selbst aufbaut mittels eures heiligen Glaubens und im Heiligen Geist betet, bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes und wartet auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesu Christi zum ewigen Leben. Hier ist auch ein Aufruf, sich selbst zu bewahren. Nun, man kann sich nicht selbst bewahren, wenn einen der Herr nicht bewahrt. Das geht nicht. Aber wenn man auf den Herrn vertraut und auf den Herrn ausgerichtet ist, dann wird der Herr auch helfen und wird bewahren. Aber hier ist doch gesagt, bewahrt euch selbst. Das heißt, der Gläubige muss weiterhin glauben. Er kann nicht sagen, ach, das mit meinem Glauben ist alles nicht wichtig, das macht alles der Herr Jesus. Ich habe mich mal bekehrt vor so und so vielen Jahren und alles andere macht der Herr Jesus. Ich komme sowieso ans Ziel, weil ich habe mich bekehrt. Die Schrift sagt, man kommt durch Glauben ans Ziel. Nicht durch einfach, dass man sagt, dass man sich einmal bekehrt hat, auch wenn die Bekehrung echt war. Man kommt durch Glauben ans Ziel. 1. Petrus 1, Vers 5. Die wir in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werden. In der Kraft Gottes durch Glauben. Also das eine tut Gott, das ist die Kraft liefern. Das andere tun wir, Glauben. Das heißt, uns an dem Herrn klammern. Das Entscheidende macht er, aber wir glauben. Und dann weiter. Vers 8, den ihr nicht gesehen und gekannt habt, aber liebt, den ihr jetzt nicht seht, an den ihr aber glaubt, auf den ihr euch freut, mit hoher, unaussprechlicher und verherrlichter Freude, das Ziel eures Glaubens davontragend. Ihr glaubt an ihn und freut euch ihn, das Ziel eures Glaubens davontragend, die Rettung der Seelen. Es geht um Glauben. Und während sie das tun, tragen sie das Ziel ihres Glaubens davon. Das heißt, sie erlangen das Ziel ihres Glaubens, die Rettung der Seelen. Sie müssen also im Glauben bleiben. Das ist nicht automatisch. Also wir können nicht sagen, die Stelle sei so zu verstehen, wenn der Vater die Jünger dem Herrn Jesus gegeben hat, dann heißt das, sie brauchen gar nichts tun. Es gibt ja mehrere Stellen, die sagen uns, dass das, was der Gläubige zu tun hat, ist, er vertraut sich dem Herrn an. Also ich, ja, mal soweit. Eine andere Stelle, die ich gestern erwähnt habe, war 2. Thessalonicher 2, Vers 13. Und dann möchte ich mit Ihnen dann noch zu Römer 9. 2. Thessalonicher 2, Vers 13. Aber wir sind es schuldig. Wir sind es schuldig, vom Herrn geliebte Brüder, für euch alle Zeit zu danken, dass Gott sich von Anfang euch wählte und nahm zum Heil in Heiligung des Geistes und Glauben der Wahrheit oder Glauben an die Wahrheit, wozu er euch durch unsere gute Botschaft rief, um die Herrlichkeit unseres Herrn Jesu Christi zu erlangen. Das ist die einzige Stelle in der Bibel, die wir haben, wo das Wort Heil und Erwählung zusammenkommen. Eine Erwählung zum Heil. Es ist zwar nicht das gleiche Wort, das sonst verwendet wird. Das Wort, das sonst verwendet wird, heißt erwählen, eklego. Hier ist es ein anderes Wort, das heißt nichts anderes als nehmen. Gott hat sich euch von Anfang an genommen zum Heil, in Heiligung des Geistes, zum Glauben an die Wahrheit. Was heißt das? Das Heil ist nicht der gegenwärtige Zustand, sondern das Heil ist das, wohin sie, auf das sie zusteuern. Das heißt, in der Zukunft. Es geht hier um die Zukunft, Vers 14. Wozu er euch auch durch unsere gute Botschaft rief, um die Herrlichkeit unseres Herrn Jesu Christi zu erlangen. Die Herrlichkeit unseres Herrn Jesu Christi, das ist die Zukunft. Die Bibel nennt diese Zukunft auch das Heil. Also wenn wir von Heil lesen, müssen wir nicht immer an die Gegenwart denken. Es ist ein zukünftiges Heil. Ich erinnere an Römer 8, Vers 24. Sie kennen diese Stelle. Auf Hoffnung wurden wir gerettet. Also auf Hoffnung sind wir zum Heil gekommen. Auf Hoffnung. Aber eine Hoffnung, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn warum erhofft man noch, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf mit Ausdauer. Das heißt, wir haben das Heil noch nicht. Wir warten darauf mit Ausdauer. Wir sind noch nicht am Ziel. Es geht hier also um das zukünftige Heil. Und so auch in 2. Thessalonicher 2, Vers 13. Er spricht hier von diesen Geschwistern in Thessalonich und er sagt, dass Gott sie sich genommen hat, gewählt und genommen hat zum Heil. Wie hat er sie sich denn genommen zum Heil? Nun, wie das ging, das beschreibt der Apostel Paulus in 1. Thessalonicher 1, Vers 4. 1. Thessalonicher 1. Ich lese ab Vers 2. Wir danken Gott alle Zeit für euch. Vers 3. Wir erinnern uns dabei ohne Aufhören an euer Werk des Glaubens und eure Arbeit der Liebe und Ausdauer der Hoffnung auf unseren Herrn. Jesus Christus, vor unserem Gott und Vater, wissen wir ja, Brüder, von Gott Geliebte, um eure Erwählung. Wissen wir ja um eure Erwählung. Dass unsere gute Botschaft nicht in Wort allein zu euch kam, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in viel Gewissheit, so wie ihr wisst, welcher Art wir unter euch wurden, euretwegen. Wieso? Wie war das? Wie war das mit der Erwählung der Thessalonicher? Er spricht hier von dem, was in der Zeit geschah. Das heißt, in Thessalonich damals geschah. Wir waren dabei. Wir haben es gesehen, wie ihr zu Erwählten Gottes wurdet. Wir waren dabei. Dass unsere gute Botschaft nicht einfach nur im Wort kam, sondern in Kraft. Er selber war ja der evangelisiert hat. Er selber hat gesehen, wie sie geglaubt haben an das Evangelium. Das Evangelium kam nicht nur mit Worten, sondern es kam mit Kraft und mit viel Gewissheit. Und so kamen diese Leute zum Glauben und sie wurden aufgrund des Glaubens in Christus versetzt. Und in dem Moment, als sie in Christus versetzt wurden, wurden sie zu Erwählten. Das war die Erwählung der Thessalonicher. Die Erwählung geschieht in dem Moment, wo man zum Glauben kommt. Warum? Weil man in Christus hineinkommt, der ist der Erwählte. Und dann ist man in der erwählten Gruppe drinnen. Dann ist man in dem erwählten Geschlecht. Also die Erwählung, ganz praktisch gesehen, ist in dem Moment, wo ein Mensch wiedergeboren wird. In dem Moment, wo er glaubt, wo er den Heiligen Geist empfängt, wo Gott ihn rechtfertigt, wo er Christ wird, wo er das ewige Leben bekommt. Das war von Anfang, als das Evangelium kam, von Anfang an hat Gott diese Menschen, die hier Ja gesagt haben zu Christus, zu einem ewigen Heil genommen, zu einem zukünftigen Heil um die Herrlichkeit Jesu Christi zu bekommen. Der Text sagt nicht in 2. Thessalonicher 3, Vers 13, wir gehen wieder zurück, 2. Thessalonicher 2, Vers 13. Der Text dort sagt nicht, dass Gott erwählte, wer sich bekehren darf und wer nicht. Es geht um das zukünftige Heil, die Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus zu erlangen. Gott hat diese, die hier positiv auf das Evangelium antworteten, hat er in Christus versetzt und hat sie so zu einem zukünftigen Heil sich herausgepickt. Die bekommen das ewige Heil in Jesus Christus. Diese bekommen die Herrlichkeit Jesu Christi. Denen hat er sie verheißen. Und wäre noch wer dazugekommen, dann kommt er auch dazu. Jeder, der in Thessalonich Ja gesagt hat, gehört zu dieser Schar und wird zu dem zukünftigen Heil genommen. Also das heißt, er nimmt ihn. Und es heißt hier, in Heiligung des Geistes und Glauben der Wahrheit. Gott nimmt ihn, heiligt seinen Geist, das heißt, heiligt ihn durch den Geist, heiligt ihn durch den Heiligen Geist. Das heißt, er sondert ihn ab und der glaubt an die Wahrheit. Das heißt nicht, dass derjenige nur deshalb glaubt, weil Gott ihn herausgepickt hat, das steht nicht im Text. Es geht nicht, er erwählte euch, dass ihr zum Glauben kommen könnt. Nein, er erwählte euch zum Heil. Also er nahm euch zum Heil. Ja, zum zukünftigen Heil. Und der Vorgang war zuerst eine Heiligung durch den Heiligen Geist. Das heißt, Gott hat sie auf die Seite gesetzt. Gott hat unter ihnen gearbeitet, hat sie im Gewissen überführt. Und sie haben dann an das Evangelium geglaubt und sind auch weiterhin beim Glauben an die Wahrheit geblieben. Gott will jeden Menschen, wenn er es nur zulässt, jeden Menschen durch den Heiligen Geist von Sünde überführen. Der Heilige Geist ist ein Geist, der ist bereit, jeden Menschen zu nehmen und ihm von Sünde überführen, ihm durch die Botschaft den Herrn Jesus groß machen, sodass er an die Wahrheit glaubt. Das ist so ermutigend. Wenn Sie evangelisieren gehen, dann dürfen Sie wissen, dass der Herr Jesus mit Ihnen ist und es ist der Wille, der erklärte Wille Gottes, dass der Mensch, mit dem Sie das Evangelium weitergeben, dass der gerettet wird. Gott wird durch den Heiligen Geist an ihn arbeiten. Die Frage ist, wie weit der Mensch sich dann bearbeiten lässt vom Heiligen Geist. Das ist eine andere Frage. Aber Gott will und Gott wird an ihn arbeiten. Gott wird ihn überführen von Sünde, soweit der Mensch irgendwie sich überführen lässt. Es kann aber sein, dass der Mensch blockt. Was kann dann Gott machen? Wird Gott ihn dann Gewalt anwenden? Das wird er nicht tun. Gott wird immer werben. Das Evangelisieren, also wenn das Evangelium verkündigt wird, dann wird Gott das Zeugnis des Gläubigen verwenden. Der Heilige Geist wird ihm auch bezeugen, wird mitzeugen, wird die Kraft dazu geben, dass der Zeuge, der zeugt, während er redet, wird der Heilige Geist wirken. Das Evangelium wird, wenn es richtig verkündigt wird, das Wort Gottes wird ein Werk tun, nämlich wird den Menschen zeigen, dass er Sünder ist. Wenn der Mensch aber blockt und sich nicht zeigen lässt, was will Gott jetzt noch machen? Gott hat keinen Knopf, den er drückt. So, jetzt lässt er sich überführen. Jetzt breche ich seinen Widerstand. Wenn ein Mensch Widerstand leistet, dann wird Gott nicht einfach ihn mit Gewalt brechen. Vielleicht könnte jemand sagen, ja, aber bei Paulus, als der auf dem Weg war nach Damaskus, hat das Gott dann nicht so mit Gewalt gemacht? Was hat Gott gemacht? Bei Saulus. Der Herr ist ihm erschienen. Das war was Besonderes. Dadurch war der Paulus noch nicht Christ. Saulus hatte 3 Tage, wo er dann nachgedacht hat. Dann kam der Ananias und hat ihm gesagt, lass dir deine Sünden abwaschen. dem du seinen Namen anrufst. Der Paulus musste jetzt den Namen anrufen. Er musste diese Sünden abwaschen lassen. Gott hatte einen großen Plan vor mit Paulus. Gott hatte vor, ihn zu den Heiden zu schicken. Gott hatte diesen Paulus schon gesehen im Mutterleib. Hat er schon diesen Paulus gesehen. Hat gesehen dass er, und hat ihm auch geholfen, dass er ein begabter Mensch wird. Gott hat schon vieles gewirkt in dem Saulus, als er noch unbekehrt war. Dann wurde er zum Verfolger. Aber er war eifrig, ein eifriger Verfolger der Gemeinde. Ein Eiferer des Gesetzes. Dann hat der Herr Jesus, ist der Herr Jesus ihm erschienen. Dadurch war Paulus immer noch nicht bekehrt. Jetzt musste Paulus eine Entscheidung treffen. Hätte Paulus gesagt, nein, ich will trotzdem nicht. Wäre er nicht gehorsam gewesen der göttlichen Erscheinung, wäre nichts gewesen. Gottes Pläne hätten nicht zur Auswirkung kommen können. Gott hätte sich einen anderen gesucht. Wir dürfen nicht meinen, weil da steht, der hat mich vom Mutterleibe an schon ausgesondert, das heißt, er hat mich schon vom Mutterleibe an bestimmt für die Bekehrung. Das hat er nicht gemacht. Auch Paulus wurde nicht bestimmt für die Bekehrung. Da wird zu viel hineingelesen. Da wird eine Theologie in den Text hineingelesen, die der Text nicht hergibt. Der Apostel musste selber Ja sagen. Einmal sagt er, wenn ich jetzt, nachdem ich den Dienst bekommen habe, und wenn ich denn jetzt den Dienst nicht tue, dann wehe mir. Der weiß auch nachher noch, dass er einen Dienst hat und er will diesen Dienst auch tun. Aber wehe mir, wenn ich ihn nicht tue, sagt er. Paulus ist sich dessen bewusst, dass alles, was er tut, tut er aus der Gnade Gottes, in der Kraft Gottes. Aber er muss etwas tun. Es geht nicht automatisch. Er sagt, ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Aber nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir war. Das heißt, er hat die Gnade wirken lassen. An ihm. Er hat mitgearbeitet. Ja, er war ein Mitarbeiter Gottes. Aber das heißt nicht, dass er vorherbestimmt war zur Bekehrung. Sind dazu Fragen oder Gedanken?
Wie kann man das dann aus Epheser verstehen, dass wir tot waren in Sünden? Kann man sich entscheiden für Christus und den Tod?
Naja, was heißt hier Tod? Was heißt Tod? Tod heißt hier doch getrennt von Gott, oder? Lesen wir den Text. Epheser 2. Auch euch weckte er auch von den Toten. Darum geht's. Auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, ausgerichtet nach der Zeit dieser Welt, nach dem Fürsten des Machtbereiches der Luft, dem Geist, der nun in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, unter denen wir alle einst unser Leben führten in den Lüsten unseres Fleisches, wobei wir den Willen des Fleisches und des Denkens taten, und wir waren von Natur Kinder des Zorns wie auch die anderen. Also, wenn sie lebendig genug waren, um sich auszurichten nach dem Fürsten des Machtbereiches der Luft, lebendig genug, um nach der Zeit dieser Welt zu wandeln, lebendig genug, um ungehorsam zu sein, lebendig genug, um nach den Lüsten des Fleisches zu leben und den Willen des Fleisches zu tun, dann sind sie auch lebendig genug, um dann, wenn Gott ruft, Ja zu sagen. Nicht wahr? Dieselben, die dem Satan, nach dem Satan ausgerichtet waren, dieselben, die den Satan gedient haben, dieselben wurden gerufen. Auf den Ruf hin haben sie dann Ja gesagt. Sie waren aber noch nicht wiedergeboren, als sie Ja sagten. Die Wiedergeburt folgte erst auf den Glauben hin. Die Wiedergeburt geht dem Glauben nicht voran. Tod heißt hier getrennt von Gott, wie das immer ist. Geistlich tot ist getrennt von dem Leben Gottes. Man braucht nicht Leben Gottes, um Ja zu sagen, sondern durch das Ja-Sagen bekommt man das Leben Gottes. Es ist nicht so, dass Gott zuerst dem Menschen das Leben gibt, damit er Ja sagen kann. Zuerst bekommt er die Wiedergeburt, dann sagt er Ja, dann bekehrt er sich, weil Gott ihm vorher die Wiedergeburt gegeben hat. Das ist die falsche Reihenfolge. Das lehrt die Schrift nicht. Die Schrift lehrt, dass das Leben kommt aufgrund des Glaubens. Das heißt, zuerst muss Glaube sein, dann bekommt man das Leben. Dass ihr Leben habt durch den Glauben, lesen wir Johannes 20. Johannes 20, Vers zum Schluss da. Vers 30. Andere Zeichen tat Jesu vor seinen Jüngern, die nicht in diesem Buch geschrieben sind, aber diese sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Gesalbte ist. Bitte beachten wir, diese Zeichen sind geschrieben, damit sie glauben. Es steht nicht da, diese Zeichen sind geschrieben, damit Gott ihnen Leben gibt und das Leben bekommen sie dann, damit sie glauben können. Nein, die Zeichen sind geschrieben, damit sie glauben, dass Jesus der Gesalbte ist, der Sohn Gottes, und damit ihr glaubend Leben habt, also durch den Glauben Leben habt. Das Leben kommt nicht vor dem Glauben. Es gibt Leute, die lehren allen Ernstes, dass man zuerst wiedergeboren sein muss, bevor man sich bekehren kann. Das heißt, Gott macht, dass ein Mensch wiedergeboren ist, auf übernatürliche Weise, dann fragt er ihn, ob er das Evangelium annimmt, und dann kann der Mensch Ja sagen dazu. Das lehrt die Schrift nicht. Das ist Philosophie, die in den Text hineingelegt wird und überhaupt, die sogar über den Text hinausgeht, weit über den Text hinausgeht. Tod heißt nicht untätig. Tod heißt getrennt von Gott. Jetzt kommt gerade das Wort des Lebens. Das Wort des Lebens ist das Mittel, wodurch der Mensch Leben bekommen kann, wenn er es aufnimmt. Das Wort muss man aufnehmen wie einen Samen. Da ist ein Mutterschoß, der empfängt den Samen. Der Same ist das Wort. Der Mutterschoß empfängt den Samen und erst wenn der Same gekommen ist, entsteht das Leben. Es ist nicht so, dass zuerst das Leben da sein muss, ehe der Mutterschoß fähig ist, den Samen aufzunehmen. Verstehen wir das? Das geht nicht. Das ist in der Natur nicht so, das ist in den Geistlichen auch nicht so. Das Leben kann erst entstehen, nachdem der Same sich eingenistet hat. Und da muss eine Bereitschaft sein, damit der Same sich einnisten kann. Dann entsteht Leben. Das ist die richtige Reihenfolge. Also nicht Geburt vor Samenempfängnis, sondern Samenempfängnis vor der Geburt.
Was wäre in diesem Bild jetzt der Same, der Glaube?
Der Same ist das Wort Gottes. Geboren nicht durch vergänglichen Samen, sondern durch unvergänglichen Samen des Wortes Gottes. Das geht nicht auf, diese Lehre. Gerade der Same macht aus dem Menschen, der getrennt ist von Gott, tot, dass er mit Gott eine Verbindung bekommt, sprich Leben. Römer 9. Oder sind noch Fragen? Der Text legt sich selber aus. Da braucht man gar nichts dazu sagen. Es steht ja nicht, er ist nicht aus euch. Der Text sagt es ja schon. Es ist nicht aus euch. Nicht er. Es geht gar nicht anders. Nicht der Glaube ist nicht aus euch, sondern es ist nicht, da dieses ist nicht aus euch. Im Griechischen wie im Deutschen genau gleich. Dieses nicht aus euch. Was ist nicht aus euch? Was würden Sie jetzt sagen? Vom Text her, ohne Theologie. Lassen wir alle Theologien weg. Rein um den Text sprechen zu lassen. Worauf bezieht sich dieses? Wir sind in Epheser 2, Vers 8. Durch die Gnade seid ihr gerettet, durch den Glauben, und dieses nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Hier ist ja von einer Handlung die Rede. Seid ihr gerettet. Seid ihr gerettet. Es. Das ist das Es. Seid ihr gerettet. Es geht um das, ihr seid gerettet. Das ist aus Gnade. Das ist durch den Glauben. Das ist nicht aus euch. Es geht also nicht um das Mittel, sondern es geht um die Sache selbst. Das Mittel war der Glaube. Aber er spricht hier von der Sache selbst. Das Mittel war das, was mich genau dorthin gebracht hat, dass ich jetzt gerettet bin. Der Glaube ist nicht ein Geschenk. Das ist ein Irrtum. Der Glaube ist etwas, was Gott uns, die Fähigkeit zu glauben, ist die Fähigkeit zu vertrauen. Und ich habe gestern erklärt, die Fähigkeit zu vertrauen ist eine gottgegebene Fähigkeit, die zur Gottes-Ebenbildlichkeit des Menschen gehört. Dass der Mensch vertrauen kann, macht ihn zu einem Wesen, das gesellschaftsfähig ist. Gesellschaftsfähig kann man nur sein, wenn man vertraut. Gott ist ein Gesellschaftswesen. Und Gott hat den Menschen gemacht als Gesellschaftswesen. Und dazu muss man die Fähigkeit haben, zu vertrauen. Ohne das gibt es kein Gesellschaftswesen. Das ist also etwas, was zur Ebenbildlichkeit, zur gottgegebenen Ebenbildlichkeit des Menschen gehört. Die Schrift lehrt nicht, dass der Glaube eine Gabe Gottes ist. Das Glauben ist eine Verantwortung des Menschen. Auch in Philipper 1 nicht. Philipper 1 wird oft gesagt, euch ist es gegeben, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Ich glaube, Vers 27, glaube ich. Euch ist es gegeben, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Was heißt das? Euch ist das Vorrecht gegeben, nicht nur, dass ihr glauben dürft, sondern ihr dürft auch leiden für ihn. Gott hat euch in eine Situation hineingestellt als Gläubige, dass ihr auch leiden dürft. Es ist ein Vorrecht zu leiden. Zu glauben ist auch ein Vorrecht. Das ist ein Vorrecht, das Gott uns gibt. Das stimmt. Aber das Glauben selber ist nicht einfach von ihm produziert. Wenn er uns das Vorrecht gibt, heißt es nicht, dass er es produziert.
Ich hätte noch eine Frage.
Bitte.
Wie harmoniert das denn mit der Allwissenheit Gottes?
Konkret jetzt, was wäre die Frage dann?
Sie hatten ja vorhin die Aussage gemacht, dass wenn Paulus sich nicht dafür, also nicht geglaubt hätte, dann hätte Gott sich einen anderen gesucht,
ja,
um seinen Plan weiterzuführen.
Ja.
Das würde ja die Allwissenheit Gottes irgendwie einschränken.
Nein, Gott schränkt seine Allwissenheit oft ein. Wenn wir die Bibel lesen, merken wir, wie oft Gott es tut. Der Herr Jesus sowieso, der hat sich sowieso eingeschränkt, als er Mensch wurde. Aber auch Gott im Alten Testament. In seinem Umgang mit den Menschen schränkt Gott dauernd seine Allwissenheit ein. Der steckt sie zurück, sperrt sie in den Keller ein und tut so, als ob er es nicht wissen würde. Es gibt ganze Reihe Stellen im Alten Testament. Zum Beispiel, er kommt nach Sodom und Gomorra. Und er sagt, ich bin gekommen, um mich zu überzeugen, ob das stimmt. Ich habe gehört, in Sodom und Gomorra gibt es schlimme Sünden. Ich kann es nicht glauben. Nein, so, das sagt er nicht. Aber er sagt, ich bin gekommen, um zu schauen, ob sich das so verhält. Er muss schauen, er muss jetzt nachschauen. Das heißt, er hat seine Allwissenheit weggesteckt. Gott ist oft gespannt, wie die Leute reagieren. Da waren zum Beispiel die Leute von Ninive. Die Leute von Ninive sind böse. Und Gott sagt ihnen das Gericht an. Und jetzt sagt er zu seinem Knecht Jona, er soll hingehen und ihnen das Gericht ansagen. Und er muss sich bemühen, bis der Jona endlich so weit ist. Ja? Muss einiges geschehen. Also er lässt es sich was kosten, den Jona endlich dorthin zu bringen. Ich habe mir sagen können, er hat doch Gott schon alles vorausgewusst. Warum müht er sich da ab? Nein. Gott ist gespannt, wie die jetzt reagieren werden. Und als er dann sieht, sie reagieren positiv, dann ändert er seine Meinung. Nein, da bringe ich das Gericht nicht. Und das kann der Jona nicht verstehen. Dann schiebt Gott sozusagen das hinaus. Und er verlängert das. Er wartet. Das ist an ganz vielen Gelegenheiten, sehen wir das. Einmal ist Gott erstaunt. Wo steht das jetzt in Jesaja? Ich verwunderte mich, dass niemand war, der an den Riss trat. Weiß nicht, Jesaja 59 oder wo. Gott ist erstaunt. Niemand tritt in den Riss. Gibt's sowas? Und dann fleht er die Christen an dort im Hesekiel, die Juden an im Hesekiel. Wollt ihr sterben? Wollt ihr sterben? Wenn ihr nicht Buße tut, ihr werdet sterben. Er fleht sie an. In seinem Umgang mit den Menschen verzichtet Gott auf sein Allwissen.
Ich will an die Frage anknüpfen. Sie sagten gerade, dann ändert Gott die Meinung.
Ja.
In Psalm 139, Vers 16 steht ja, dass alle Tage in das Buch geschrieben sind.
Ja. Das ist, ja, das ist die andere Seite. Dass Gott, wenn solche Stellen nicht da wären, würden wir gar nicht wissen, dass Gott Sachen vorher weiß. Wenn er will, kann er sein Buch aufschlagen und nachlesen. Aber er kann sein Buch auch auf die Seite tun und nicht nachlesen. Er kann das, und das tut er ja auch. Das ist für uns unvorstellbar, aber das ist, um uns zu zeigen, dass er einer ist, der auf unsere Stufe kommt, auf unsere Ebene kommt und mit uns Umgang hat. Ich nehme ein anderes Beispiel. In Genesis 6, Vers 6 lesen wir, dass Gott sieht, wie die Menschen böse handeln. Sie haben sich so verderbt, das Menschengeschlecht, und es schmerzte ihn in sein Herz hinein. Kann man sagen, was hat er denn? Hat er doch schon alles gewusst, dass sie böse werden? Warum schmerzt ihn das? Die werden halt, so sind halt die Menschen. Hast du doch schon längst gewusst, so sind die Menschen. Hast du schon längst gewusst, dass alle Menschen, die du schaffen wirst, die müsst du alle wieder umbringen müssen, nur acht bleiben übrig? Das läuft nicht so. Als Gott Adam und Eva schuf und den Adam dort in den Garten setzte, da hat er ihm gesagt, so Adam, hier hast du alles. Ich zeige dir, ich beschenke dich reichlich. Alles gebe ich dir. Aber eins gebe ich dir nicht. Eins muss ich dir sagen, von diesem Baum isst, sollst du nicht essen. Dieser Baum sollte die Prüfung werden, ob Adam Gott liebt. Wie kann man Liebe feststellen, wenn man nicht die Wahl hat? Er musste etwas zum Wählen haben. Jetzt musste Adam wählen zwischen dem Baum und Gott. Und Gott war doch selber gespannt, was jetzt Adam tun würde. Oder denken wir, Gott hat den Baum hingestellt, ja klar, es wird nicht lange dauern, dann wird der Adam sowieso essen davon. Warum macht er denn das alles? Das ist ein Spielchen, das Gott spielt mit den Menschen. Wie kann ihn sowas befriedigen? Da kann er alles gerade lassen, als ein Spiel zu spielen mit den Menschen. Gott spielt keine Spiele. Gott ist ein Gott, der ringt, der fleht, der wirbt, der will Menschen gewinnen zur Liebe. Und dann freut er sich, wenn Menschen in Christus, durch die Entscheidung zu Christus, wenn sie jetzt kennenlernen, wie sehr er sie liebt. Und jetzt kann er eine Beziehung haben mit ihnen. Und jetzt kann eine herrliche Zukunft warten auf sie.
Wie wäre das dann zu harmonieren damit, dass Jesus vor Grundlegung der Welt auserwählt war als Heiland, wenn Gott es nicht schon geplant hätte, gewusst hätte?
Ist die andere Seite. Ist die andere Seite, dass Gott ein, Nun, was sagt der Text? Schauen wir mal genau, was der Text sagt. 1. Petrus 1. Also, welcher Vers? 1,
Vers 3.
1, Vers 3. Epheser 1, Vers 3. Vers 4. Na, dort ist ja nicht die Rede von der Erwählung des Christus. 1. Petrus, schauen wir mal. 1. Petrus 1, Vers 20, Vers 18. Wir lesen. Also es geht um die Furcht Gottes. Wandelt in Furcht, Vers 17, Vers 18, in dem Wissen, dass ihr nicht mit Verderblichem, mit Silber oder Gold erlöst wurdet, von eurer nichtigen, von den Vätern überlieferten Lebensführung, sondern mit kostbarem Blut, als eines tadellosen und fleckenlosen Lammes, dem Blut des Christus, der im Voraus gekannt war. Gekannt heißt liebend geplant, den er kannte und liebte, vor Gründung der Welt, aber auf die letzten Zeiten zugeoffenbart wurde euretwegen. Nun, viel steht hier nicht da. Das Einzige, das hier dasteht, ist, dass dieser Christus im Voraus gekannt war, und zwar liebend gekannt. Ist ein bisschen schwach, der Text.
Aber der Gegensatz ist dann aber am Ende offenbar. Es war also schon da, nur nachher wurde es dann offenbar.
Ja.
Was schon vorher fertig war.
Nun, der Text selber sagt, dass er als Person geoffenbart wurde euretwegen. Wir wollen ja jetzt nichts in den Text hineinlegen. Wir wollen ja uns selber gegenüber fair sein. Der Text sagt, dass Christus im Voraus gekannt war. Das heißt, hier war eine ewige Beziehung vor Gründung der Welt. Auf die letzte Zeit hin, also in der letzten Zeit, geoffenbart wurde. Steht nicht mehr da. Nun, vielleicht ist eine andere Stelle, die noch mehr sagt. In 1. Korinther 2 haben wir auch nochmal dieses Wort. 1. Korinther 2, Vers 7. Vers 6, Weisheit reden wir aber unter Reifen, eine Weisheit, die aber nicht eine dieser Weltzeit ist, noch eine der Fürsten dieser oder Erstrangigen dieser Weltzeit, die ausgeschaltet werden, sondern wir reden Weisheit Gottes in einem Geheimnis, die Verborgene, die Gott vor den Weltzeiten vorherbestimmte zu unserer Herrlichkeit. Also wir reden Weisheit, die Gott vor den Weltzeiten vorherbestimmte zu unserer Herrlichkeit, die keiner der Fürsten, der Erstrange dieser Weltzeit gekannt hat und so weiter. Die Weisheit, man könnte sagen, das ist die personifizierte Weisheit, Christus. Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich. Die Gott vorher geplant, vorher bestimmt hat, zu unserer Herrlichkeit. Auch hier ist zu wenig, es ist sehr wenig, merken wir, sehr wenig Detail. Was war es genau, was er jetzt vorher geplant, vorher bestimmt hat? Eins ist klar, Gott kann, wenn er weiß, wenn er will, kann er von Anfang, am Anfang das Ende sehen. Das kann er. Aber das ändert nichts an seiner Handlung. Wenn er etwas weiß, heißt es nicht, dass er etwas bestimmt. Das ist für uns Menschen schwer. Wir meinen, wenn ich was vorher weiß, dann bestimme ich es auch vorher. Aber das ist nicht so. Wenn ich weiß, wer meine Frau wird, dann bestimme ich nicht notwendigerweise vorher, wer meine Frau wird, wenn ich es weiß. Wissen ist noch nicht vorherbestimmen. Wissen ist Information haben. Vorherbestimmen ist das schon genauso ablaufen lassen, also da hat der andere gar keine Wahl. Und das sagt die Schrift nicht. also dass er den einzelnen Menschen vorherbestimmt, zum Beispiel Böses zu tun. Das sagt die Schrift nicht. Gott hat den Menschen nicht vorherbestimmt, Böses zu tun. Gott hat vorherbestimmt, dass seine Gemeinde mit ihm die Herrlichkeit verbringt. Das hat er vorherbestimmt. Dass er eine Vater-Sohn-Beziehung zu ihr haben wird, das hat er vorherbestimmt. Wir dürfen nicht philosophieren. Ich möchte Ihnen nur sagen, wir haben hier gerade Augustinus, das ist so der Hang zur Philosophie. Da wird nicht Schrift, man kommt nicht aus der Schrift allein. Man kommt aus Gedanken, Gebäuden, Gedanken. Der Mensch kann es sich vieles zusammenreimen und zusammendenken. Das dürfen wir aber nicht machen. Wir müssen bei der Schrift bleiben. Verstehen Sie die Dreieinigkeit? Ich verstehe sie nicht. Verstehen Sie die Dreieinigkeit? Man kann aber philosophieren drüber. Aber es könnte gefährlich werden, wenn man drüber philosophiert. Man könnte auf andere Schlüsse kommen. Ich nehme sie an, weil sie so in der Schrift einfach steht. Wie genau das sich verhält, weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dass Gott einer und drei gleichzeitig ist und doch nicht so drei, wie wir drei Menschen drei sind. Ich will nur sagen, Vorsicht vor dem Philosophieren. Bleiben wir bei der Schrift. Und wenn in der Schrift steht, dass Gott etwas nicht weiß, dann nehme ich das an, dass es nicht weiß. Dass es sich informieren muss, dann muss es sich informieren. Wenn er wartet auf die Entscheidung des Menschen, wie er jetzt entscheiden wird, dann wartet er, dann weiß es nicht. Dann wartet er, bis er sich entschieden hat. Das ist ein ungeheures Risiko für Gott. Aber ich nehme das so an, weil die Schrift das so sagt. Die Schrift lehrt das so.
Vielleicht dieser Gedanke, genau das Kommen des Herrn, ja? Des Herrn Jesus.
Ja.
Zu seiner Gemeinde oder mit seiner Gemeinde. Es ist geschrieben, es weiß niemand. Außer dem Vater.
Gut, dann könnte man immer noch sagen, da hat er als Mensch verzichtet. Ja. Auf das Wissen. Und der Herr hat oft verzichtet. Und warum kann Gott nicht auch verzichten? Gott kann bei anderen Dingen verzichten. Ich sage nur, wir müssen nicht alles in unserem Kopf gedanklich erfassen. Aber das, was hier getan wird mit dieser Lehre, die heute jetzt Europa überschwemmt, seit den letzten 20 Jahren, nicht mal 20 Jahren, diese Lehre, das ist nicht die Lehre, die die Schrift lehrt. Dass Gott sozusagen vorherbestimmt hätte, wer sich bekehrt und wer nicht, und dass der Mensch vorher wiedergeboren werden muss, bevor er sich bekehren kann. Das ist nicht die Lehre der Schrift. Ich weiß, dass man sehr leicht von einem Extrem ins andere fallen kann. Wenn man sehr einseitig gelehrt wurde in die eine Richtung. Ich weiß es, ich komme auch aus. Ich habe auch meine Erfahrungen hinter mir. Wenn man in einer Richtung einseitig gelehrt wurde, ist man in Gefahr, dass man in eine andere Richtung einseitig hineinfällt und nicht bei der biblischen Mitte bleibt. Die biblische Mitte ist aber nicht so kompliziert. Ich wollte noch Römer 9 machen, aber in 3 Minuten schaffe ich das nicht. In Römer 9 steht nicht geschrieben, dass Gott bestimmt hätte, dass Gott sozusagen irgendjemanden wahllos verhärtet und irgendjemanden anderen begnadigt. Bevor ich Römer 9 lese, lese ich schon den Schluss. Dann wissen Sie, worauf ich hinaus will. Ich will da hinaus, worauf Paulus hinaus wollte. In Kapitel 11, Vers 30. Denn gleich wie auch ihr einst im Unglauben Gott nicht gehorchtet, ihr, das sind die Heidenchristen, denn gleich wie auch ihr einst im Unglauben Gott nicht gehorchtet, nun aber Barmherzigkeit erfuhret durch ihren Ungehorsam, so waren auch diese nun im Unglauben ungehorsam zugunsten eurer Barmherzigkeit, damit auch sie Barmherzigkeit erfahren möchten. Denn Gott schloss alle zusammen ein in den Ungehorsam, damit er allen Barmherzigkeit widerfahren lasse. So, ist es jetzt so, dass Gott irgendwelche einfach verhärtet? Wahllos? Die Schrift sagt, er ist barmherzig und nicht wahllos, sondern allen. Das ist der Charakter Gottes. Und das will er in Römer 9 erklären. Das war jetzt das Ergebnis. In Römer 9 geht er schrittweise vor. Es geht um die Frage zwischen Heiden und Juden. Da war diese ganze Frage. Die Juden haben gesagt, es geht nach unseren Wollen und nach unseren Laufen. Wir waren treu, wir waren gehorsam und so weiter. Und wir sind das erwählte Volk. Und seit der babylonischen Gefangenschaft waren wir brav, haben keinen Götzendienst getrieben und so weiter. Und jetzt kommst du her, Paulus, und sagst, die Heiden kriegen aus Gnaden das Evangelium. Das ist ungerecht. Moment mal, sagt Gott. Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Darf Gott nicht tun, was er will? Darf Gott in seiner Gnade die Heiden aus Barmherzigkeit retten oder darf er das nicht? Und wenn ihr schon Gerechtigkeit wollt, dann gebt es euch sowieso nicht mehr. Damals beim goldenen Kalb, da habt ihr auch nicht gesagt, Gerechtigkeit soll uns widerfahren. Da wart ihr froh, dass Gott gnädig war. Als Gott durch Mose sagte, wenn ich gnädig bin, dann bin ich gnädig und wenn ich mich erbarme, dann erbarme ich mich. Wessen erbarmte sich denn? Wahllos? Nein, er erbarmt sich nach Kriterien. Was sind die Kriterien seines Erbarmens? Dort, wo der Mensch sich auf ihn stürzt, wo der Mensch bereit ist, wie ein Vater sich über Kinder erbarmt, erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Dort, wo ein Mensch sich hilflos zeigt, dort ist sein Erbarmen schnell da. Für jedermann, jede Frau. Ich kann nicht darauf eingehen, aber nur der einige Gedanke noch, weil das immer komplett missverstanden wird in Kapitel 9, Vers 22. Vers 21. Oder hat der Töpfer nicht Vollmacht, über den Ton aus derselben Masse ein Gefäß zur Ehre und ein anderes zur Unehre zu machen? Wenn aber Gott, da er seinen Zorn erzeigen und seine Kraft kennen lassen wollte, in viel Geduld die Gefäße des Zorns, die fürs Verderben fertig geworden waren, ertrug. Was willst du also sagen? Diese Frage hat er vorher gestellt. Was willst du sagen? Wer bist du, Mensch? Darf Gott ein Gefäß, das nicht mitmachen wollte und ein Gefäß zu Unehren wird, darf er das tragen in Geduld und Langmut, bevor er es zerschmeißt? Darf er das? Wer war denn das Gefäß der Unehre? Auf wen spielt denn das an? Das geht ja, ist ja aus Jeremia 18 ein Bild. Wer ist denn der Ton, der nicht mitmacht mit Gott? Israel ist der Ton. Das ist der unwillige Ton. Und der Töpfer arbeitet dran. Und die wollen sich nicht formen lassen. Darf Gott ein Volk, das den Messias verworfen hat und sich nicht formen lassen wollte und nicht mitmachen wollte, darf er die in 27 Jahre Geduld tragen, ehe er das Gericht bringt? Ich sage 27 Jahre. Der Brief wurde im Jahre 57 geschrieben. Im Jahr 30 ist der Herr Jesus gekreuzigt worden. Jetzt hat er sie 27 Jahre getragen, hat kein Gericht geschickt, obwohl sie schon längst zum Gericht fertig geworden waren, durch ihre Taten. Darf er die tragen? Darf er denen barmherzig sein und sie noch verwenden für seine Zwecke? Er macht es nämlich, damit sie auch noch zum Glauben kommen. Er macht es, damit die Heiden das Evangelium bekommen und dass sie dann wieder gereizt werden. Durch die Bekehrung der Heiden sollen sie wieder gereizt werden und damit sie auch noch zum Heil kommen. Und er hat sie getragen, hat gewartet. 13 Jahre später kam das Gericht, aber vorher nicht. Und die Frage war, ist jetzt Gott so souverän? Darf er das machen? Darf Gott barmherzig sein, auch mit denen, die Nein gesagt haben? Klar darf er das. Er ist Gott. Wer bist du, dass du mit Gott rechnen willst? Wer bist du, dass du überhaupt Gott was vorschreibst? Die haben gemeint, nein, die Heiden haben es nicht verdient. Ja, was heißt hier verdient? Wer hat denn irgendwas verdient? Pharao das Gleiche. Pharao ist genau das Gleiche. Pharao, ein so verhärteter Kerl, darf Gott den Pharao nach der fünften Verhärtung sagen, lieber Pharao, eigentlich würde ich dich jetzt umbringen, aber ich lasse dich jetzt weiterleben. Jetzt verwende ich dich für meine Zwecke. Darf er das? Der hat doch das Recht, das zu machen. Der hat das Recht, einem Pharao, der sich so lange widerstrebt hat, jetzt für seine Zwecke zu gebrauchen. Er sagt so, und jetzt verhärte ich dich. Aber ich verhärte dich, damit mein Name weit hinausgetragen wird zu den Heiden. Genauso wie er jetzt Israel verhärtete, damit sein Name zu den Heiden hinausgetragen wird. Das ist die Parallele. Die Frage stellt er, ob er das tun darf. Klar darf er das tun. Vers 23. Also die Gefäße, die fürs Verderben fertig geworden waren, durch ihre eigene Sünde natürlich. Klar. Aber dann hat er sie verhärtet. Vers 23. Und wenn er dieses tat, damit er kennen lasse den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit, die er im Voraus zur Herrlichkeit bereitete, darf Gott das tun, damit die Heiden und überall dort, wo sie an den Namen des Messias glauben, damit sie Gefäße der Barmherzigkeit werden, denen die Herrlichkeit wartet. Darf er das tun? Auch uns, an uns, die er auch rief. Nicht nur von den Juden, sondern auch von den Heiden. Gott hat sie zu Herrlichkeit bereitet. Das heißt nicht, Gott hat sie vorher bestimmt, dass der und der und der und der, die dürfen sich bekehren und dann werden sie gerettet. Das sagt der Text nicht. Gott hat dieses Volk, wo die Heiden eingegliedert werden, zu einem Herrlichkeitsgefäß bereitet. Gott hat was Wunderbares mit denen vor. Aber sie müssen reinkommen. Das Evangelium, es ist ja nicht so, dass das Evangelium hinausging und als es hinausging, hat Gott vorherbestimmt, wer sich alle bekehren darf. Nein, das Evangelium ging hinaus und die von den Heiden, die bereit waren, die eingestimmt waren, die willig waren, haben es angenommen und kamen herein. Der Zusammenhang Römer 9 bis 11 macht die Sache sehr klar. Es geht gar nicht um die Frage Vorherbestimmung zur Bekehrung oder zum Gläubigwerden oder nicht. Das ist überhaupt nicht das Thema dort. Es geht um die Frage, ob Gott souverän ist und ob Gott so handeln darf, dass er die Heiden aus Barmherzigkeit holen darf und dass er Israel in seiner Barmherzigkeit noch verhärten darf. Solange, um sie zu gebrauchen für seine Zwecke, aber um gleichzeitig sie dann wieder zu gewinnen. Ich denke, wir müssen hier schließen. Wenn Sie Fragen haben, wir können gerne nachher noch persönlich miteinander sprechen. Ich tue eigentlich sehr gern persönlich reden über solche Fragen, weil man dann besser aufeinander eingehen kann. Aber ich denke, wir machen hier einen Schlussstrich und beten noch und wer dann noch kommen möchte, kann gerne. Stehen wir auf.